Und die Angst, die ich in einer Art und Weise habe, ist, dass das Virus vielleicht mal mutiert und dass es dann zu viel leichterer Übertragung kommen könnte. Und wenn man sich vorstellt, dass man eine Pandemie mit einem respiratorischen Virus hat, das dann vielleicht 50-80% der Infizierten tötet, wäre das natürlich hochproblematisch.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 10. August 2025 in New York City. Und heute geht es um das Nipah-Virus. Und das ist ein sehr interessantes Virus und es ist eigentlich eins der Viren, von denen ich vielleicht persönlich sogar ein bisschen Angst habe. Es ist ein bisschen so mein Albtraumvirus. Und wenn wir besprechen, was das Virus so kann, wird vielleicht klar werden, warum. Grundsätzlich ist das Nipah-Virus ein Heniparvirus, also gehört zum Genus der Heniparviren. Die gehören zu den Paramyxoviren. Das Virus ist weitläufig mit Mumps und mit Masernviren verwandt. Ja, das Virus besitzt ein negativ strängiges RNA-Genom. Es ist ein Einzelstrang, also nicht wie bei Influenza mehrere Segmente, sondern nur ein Strang. Und negativ strängig in dem Sinn heißt eigentlich nur, dass es positiv strängig von der Polymerase umgeschrieben werden muss, bevor es zur Proteinsynthese kommt. Das Virus ist ungefähr 150 Nanometer groß und pleomorphisch, also das ist schon rund, aber die Struktur ist nicht besonders schön. Es ist eher, wie sagt man auf gut Deutsch, es schaut eher so hingegatscht aus, nicht wirklich eine schöne Virusform. Das Virus besitzt eine Lipidhülle. Im Virus drinnen haben wir eben das Genom. Das wird von einem Nukleoprotein geschützt und da ist eine Polymerase damit assoziiert. Und dann haben wir ein Matrixprotein, das eben das Virus stabilisiert. Und wir haben in der Virushülle zwei Oberflächenproteine. Das eine nennt sich Glykoprotein oder G und das andere ist das Fusionsprotein oder F. Und das Glykoprotein G interagiert eben mit unseren Zellen und in dem Fall interagiert es mit zwei unterschiedlichen Rezeptoren, die nennen sich EphrinB2 und EphrinB3. Und das ist vielleicht schon ein Hinweis darauf, dass das Virus ungut ist. EphrinB3 kommt beim Menschen vor allem im Gehirn vor. EphrinB2 im ganzen Körper, teilweise auch in den Atemwegen. Aber das heißt, dass das Virus alle möglichen Zellen, auch Zellen im Gehirn, befallen kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Viren wird das Virus nicht endosomal, also durch diese kleinen Bläschen, die die Zellen entwickeln, wenn viele Viren andocken, in die Zelle aufgenommen. Und fusioniert dann mit dem Endosom, sondern das fusioniert wirklich auf der Zelloberfläche. Das ist bei den meisten Paramyxoviren so. Ja, was hat es mit dem Virus und dem Namen auf sich? Das Virus ist das erste Mal 1998 und zwar im September in Malaysia detektiert worden, in einer Region im Westen von Malaysia. Und ist da in Schweinen aufgetaucht. Es gab aber dann auch 15 Todesfälle bei Menschen. Man hat am Anfang nicht gewusst, was das wirklich ist. Man hat gedacht, das könnte japanische B-Enzephalitis sein. Bei Schweinen war das vor allem eine Erkrankung der Atemwege. Bei Menschen eher eine Gehirnentzündung mit enzephalitischer Ausprägung. Und es ist zuerst im Westen von Malaysia aufgetaucht. Man hat das dann versucht einzudämmen und die Schweine, die da infiziert waren, sind dann eben teilweise getötet worden, teilweise aber von den Bauern weiterverkauft worden, weil ja im Prinzip haben sie es loswerden müssen. Und damit hat sich die Erkrankung in Malaysia zu einem anderen Ort verschleppt, der eben am Nipah-Fluss liegt. Und daher kommt eben der Name. Also der erste Cluster, den Schweinen, da gab es 15 Todesfälle bei Menschen. Und im Laufe der Zeit haben sie dann 180 weitere Leute infiziert. Bei diesem zweiten Ausbruch, 89 davon sind gestorben. Und alles zusammen gab es dann bei diesem Ausbruch 265 Infizierte und 105 Tote. Und das ist natürlich eine große Anzahl an Toten. Das ist eine sehr hohe Case-Fatality-Rate oder Mortalitätsrate. Was man auch noch dazu sagen muss, Malaysia exportiert Schweine nach Singapur und auch in Singapur gab es 11 Fälle in Schlachthäusern und einen Todesfall. Und es hat dann etwa bis März 1999 gedauert, bis das Virus identifiziert wurde, und es hat sich dann eben herausgestellt, das ist ein neues Paramyxovirus. Man hat dann untersucht, wo dieses Virus herkommt, und es hat sich dann herausgestellt, dass das von Fledermäusen kommt, und zwar von sehr großen Fledermäusen, von Flughunden, von Pteropus vampirus und Pteropus hypomelanus. Und man hat dann auch rausgefunden, wie das wahrscheinlich passiert ist, dass sich diese Schweine infiziert haben. Also diese Flughunde fressen großteils Früchte. Und beim ersten dieser Schweinefarmen, da gab es eben Obstgärten. Und die Idee ist, dass diese Flughunde eben das Obst angefressen haben. Teilweise fällt das dann zu Boden. Das ist mit Speichel von den Flughunden vermengt. Im Speichel befindet sich das Virus. Man kann sich vorstellen, dass da Urin und Fäzes auf den Boden kommen. Da befindet sich auch Virus. Und die Schweine haben dann anscheinend diese angefressenen Früchte konsumiert, beziehungsweise sind mit Urin und Fäzes in Berührung gekommen. Und das hat dann wahrscheinlich dazu geführt, dass sich die Schweine infiziert haben. Ja, man hat es dann natürlich versucht einzudämmen. In dem Gebiet, wo es den ersten Ausbruch gab, gab es dann, glaube ich, bis 2010 ein Verbot, Schweine zu halten. Und die Lage in Malaysia hat sich beruhigt. Ich glaube, man hat dann herausgefunden, dass es retrospektive vielleicht schon davor, seit 1996, ein paar Ausbrüche gab. Aber ganz so klar ist das nicht. Ja, und das Virus ist dann 2001 wieder aufgetaucht, und zwar nicht in Malaysia, sondern in dem Fall dann in Indien und Bangladesch. Und in Indien nimmt man an, dass die Übertragung vor allem durch Früchte, kontaminierte Früchte direkt auf Menschen von den Flughunden passiert. In Bangladesch ist eins der Probleme Palmsaft. Und zwar ist es so, bei verschiedenen Palmen die Blütenkolben anstechen oder anschneiden kann. Und da kommt dann ein relativ süßer Saft raus. Also da gibt es Zuckerpalmen, gibt es aber auch andere Palmen, wo man das machen kann. Und das ist was in Bangladesch gemacht wird. Also das muss man sich so vorstellen, da klettert man auf diese Palme rauf, schneidet die an und dann hinterlässt man da oben einen Container, eine Flasche, wo eben der Saft reinrinnt. Und das dauert natürlich eine Zeit, bis sich das auffüllt. Man lässt das da oben. Und der Saft ist süß, deswegen erntet man den. Also der wird gerne getrunken. Und ja, und das ist dann halt dort über Nacht oder vielleicht für viele Stunden, und die Flughunde kriegen das auch mit und denen schmeckt der Saft auch, und die trinken dann aus diesen Containern, wodurch das dann der Saft dann mit Speichel kontaminiert wird, mit Virus kontaminiert wird, und dann kommt es eben zu Ansteckungen von Menschen. Und da gibt es eigentlich alle paar Jahre Ausbrüche. Meistens sind es kleinere Ausbrüche, so mit bis zu 50 betroffenen Personen in Indien und auch in Bangladesch. Also es gab 2003 Ausbrüche, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 11, 18, 19, 21, 23. Und den letzten Fall gab es jetzt im Juli 2024 in Indien. Und das Problem bei diesem Virus ist eben, dass es recht tödlich ist. Also in den meisten Fällen bei den meisten dieser Ausbrüche sehen wir eine Mortalitätsrate zwischen 50% und 75%. Das kann aber bei 90%+ liegen. Und die Erkrankung beim Menschen verläuft meistens so, dass es am Anfang relativ unspezifische Symptome gibt. Also zuerst hat man mal Inkubationszeit, die kann zwischen 4 und 14 Tage dauern. Dann hat man eine Phase, die kann zwischen ein paar Tagen, also so 3 bis 4, bis zu 14 Tagen dauern, wo man im Prinzip Kopfweh hat, Fieber, respiratorische Symptome. Und dann kann das weitergehen, kann das Virus weiter springen ins zentrale Nervensystem. Und dann kann es wirklich dazu zu allen möglichen Symptomen kommen, einer Gehirnentzündung, beziehungsweise man kann dann ins Koma fallen. Und man kann sich vorstellen, dass einerseits, wenn das Virus respiratorisch auftritt, dass sie das vielleicht übertragen lässt von Mensch zu Mensch. Andererseits ist es aber natürlich ähnlich wie bei Tollwut so, dass es wirklich ins Gehirn geht und da großen Schaden anrichtet. Und man hat auch dokumentiert, dass es Mensch-zu-Mensch-Übertragungen in Bangladesch zum Beispiel gegeben hat. Das ist jetzt nicht immer der Fall bei jedem Ausbruch, aber es gibt ein paar Ausbrüche, wo das passiert ist. Und man hat sich das auch angeschaut im Zeitraum von 2001 bis 2007. Da gibt es eine Analyse zu den Fällen in Bangladesch. Und da hat man festgestellt, dass die R0, also die Reproduktionszahl, ungefähr 0,5 war. Also wir haben am Anfang schon mal in der Episode 0 schon mal drüber gesprochen, was die Reproduktionszahl ist. Typischerweise, die Reproduktionszahl sagt einem, wie viele andere Personen eine infizierte Person ansteckt. Und wenn die über 1 liegt, dann breitet sich das Virus aus. Wenn die unter 1 liegt, dann wird der Ausbruch von selbst aufhören. Und wenn die Zahl bei 0,5 liegt, wird der Ausbruch grundsätzlich mal aufhören. Also es ist jetzt nicht so, dass das hochinfektiös ist, aber grundsätzlich der Fakt, dass das schon von Mensch zu Mensch übertragen werden kann und dass es dann wirklich schlimme Konsequenzen hat, ist natürlich problematisch. Und die Angst, die ich in einer Art und Weise habe, ist, dass das Virus vielleicht mal mutiert und dass es dann zu viel leichtere Übertragung kommen könnte. Und wenn man sich vorstellt, dass man eine Pandemie mit einem respiratorischen Virus hat, das dann vielleicht 50-80% der Infizierten tötet, wäre das natürlich hochproblematisch. Ja, also was kann man da machen bei den Infektionen? Im Prinzip eigentlich gar nicht viel. Es gibt Impfstoffentwicklung für Nipah-Viren. Da gibt's frühe klinische Entwicklung mit viralen Vektoren, die das Glykoprotein, das G-Protein exprimieren, des Virus. Einer dieser Impfstoffansätze basiert auf dem ChAdOx1-Vektor. Das ist der gleiche, der für den AstraZeneca-Impfstoff für SARS-CoV-2 verwendet wurde. Zweiter Ansatz basiert auf einem vesikulären Stomatitis-Virus. Das ist ein Vektor, der für Ebola-Impfstoffe, für einen zugelassenen Ebola-Impfstoff verwendet wird. Die sind, wie gesagt, in früher klinischer Entwicklung. Und man muss auch dazu sagen, es ist extrem schwierig, diese Impfstoffe weiterzuentwickeln, weil es eben nur eine Handvoll Fälle gibt jedes Jahr und oft auch nicht jedes Jahr. Das heißt, man kann eigentlich außer früher klinischer Entwicklung gar nicht viel machen. Man kann keine Effizienzstudien in Menschen durchführen. Also es wäre extrem schwierig, diese Impfstoffe zur Zulassung zu bringen, bevor es wirklich zum großen Ausbruch kommt. Zusätzlich gibt es auch noch Ansätze mit monoklonalen Antikörpertherapien. Da gibt es einige Antikörper, die da in Entwicklung sind. Einer nennt sich M102.4. Dann gibt es aber noch ein paar andere. Das ist auch interessant und das ist vielleicht leichter weiterzuentwickeln, leichter zuzulassen als Impfstoffe, weil man diese Antikörper natürlich beim Ausbruch einsetzen kann und sich dann anschauen kann, ob das wirklich funktioniert. Also bisher gab es etwa 700 Fälle mit diesem Nipah-Virus. Wie gesagt, die Mortalitätsraten liegen irgendwo zwischen 50-75% im Durchschnitt, können aber auch über 90% sein. Und wie gesagt, das ist ein Virus, das mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet. Was man noch dazu sagen sollte, ist, es gibt ähnliche Viren, die ähnliche Probleme bereiten oder zumindest ein ähnliches Virus, das ähnliche Probleme bereitet. Diese Flughunde gibt es in ganz Südostasien und auch in Australien. Und in Australien tragen die ein anderes Nipah-Virus. Und der Name Nipah, also der Genusname, stammt ja einerseits vom Nipah-Virus und andererseits eben von diesem anderen Virus. Das nennt sich Hendra-Virus. Und das ist eben in Australien aufgetaucht. Das wurde historisch von diesen Flughunden auf Pferde übertragen und dann von Pferden weiter auf Menschen und hat da ähnliche Symptomatik, ist ähnlich tödlich, ist aber eigentlich besser unter Kontrolle. Und für Pferde gibt es da mittlerweile auch schon einen Impfstoff, der angewandt werden kann. Ja, und vor ein paar Monaten, Anfang des Jahres, gab es eine neue Entdeckung, da ist ein neues Nipah-Virus, also ein ähnliches Virus, entdeckt worden, und zwar in Spitzmäusen in Alabama, das nennt sich Camp Hill Virus. Das ist ähnlich vom Aufbau her. Es ist aber nicht ganz klar, ob das Virus überhaupt gefährlich ist, ob das für Menschen problematisch sein könnte, wenn man sich infiziert. Infektionen sind bisher nicht bekannt. Aber es zeigt natürlich auch auf, dass diese Nipah-Viren in anderen Tieren als nur in Flughunden vorkommen können. Und es kann natürlich auch sein, dass die anderen geografischen Regionen weltweit in Spitzmäusen vorkommen. Spitzmäuse gibt es ja eigentlich in vielen Regionen der Welt. Ja, und zuletzt ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, basierend auf diesem Nipah-Virus-Ausbruch hat es einen Film gegeben, der meiner Meinung nach recht gut ist. Und dieser Film heißt Contagion. Haben Sie vielleicht gesehen? Schon eine Zeit lang her, dass der rausgekommen ist. Und bei dem Film geht es um einen Ausbruch, der eben von einem Nipah-ähnlichen Virus verursacht wird in Südostasien und dann zu einer weltweiten Pandemie führt. Der Film ist wirklich ganz cool und sehenswert. Leute von der Columbia University als Berater mitgearbeitet und ich glaube auch ein paar von den Laborgeräuschen kommen von der Columbia University. Und als ich damals noch im Labor von Peter Palese war, und der war unser Institutsvorstand zu der Zeit oder Departmentsvorstand, ist eben dieser Film rausgekommen und der Peter Palese hat uns dann alle eingeladen, mit ihm ins Kino zu gehen, hat einen ganzen Kinosaal gemietet und wir haben uns dann gemeinsam diesen Film Contagion angeschaut und das Interessante war, dass das Kommentar von Peter Palese danach war, naja, er hätte sich eigentlich mehr erwartet und zwar einen Hollywood-Film mit ein paar Liebesgeschichten und nicht sowas Realistisches, was aber auch zeigt, dass der Film gut gemacht ist. Ja, und das war's über das Nipah-Virus. Hoffentlich kommt es in Zukunft zu weniger Fällen. Hoffentlich nehmen die Fälle nicht zu. Wie gesagt, das ist was, vor dem ich persönlich ein bisschen Angst habe, weil es eben respiratorische Erkrankung mit dem Potenzial zur Mensch-zu-Mensch-Übertragung mit einer Gehirnentzündung kombiniert. Und das ist meiner Meinung nach eine ziemlich gefährliche Kombination. Ja, das war's für dieses Mal von Virologisch. Und wie immer, wenn es Anregungen oder Fragen gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast.